dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin, und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, ohne den bei dieser Sendung nichts läuft. Er ist Rechtsmediziner und absoluter Superman, wenn es darum geht, die Toten zu verstehen.
Hallo Bettina, also ich finde dich ja super. Eine sonstige Botschaft will ich jetzt hier gerade nicht vermitteln, der Fall spricht für sich. Nur einmal mehr, es gibt eben in der Rechtsmedizin nicht, was es nicht gibt. Ich finde unseren Fall echt unglaublich, auch ohne echte Leiche.
Heute werden wir auf mehrere spektakuläre Mordmethoden zu sprechen kommen. In der Fantasie spielt sich da eine Menge ab, zum Beispiel Ertrinken, nachdem jemand von einem Kreuzfahrtschiff gestoßen wurde, oder auch ein tödlicher Schuss mit einem Narkosegewehr. Und dann soll auch noch ein Auftragskiller auf den Plan treten, einer, der richtig professionell jemanden kalt machen soll. Die Vorgaben, die die Auftraggeber erteilen, sind da eindeutig.
Die ganze Geschichte, die Ende 2021 begann, mutet wirklich richtig bizarr an. Mitwirkende an diesem verbrecherischen Potpourri sind ein Topmanager und eine Medizinerin, genauer gesagt eine frühere Spezialistin für plastische Chirurgie. Dazu kommen ja ein paar merkwürdige Gestalten aus dem Darknet, die rätselhaft bleiben.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge an Zutaten bei diesem wirklich spektakulären Kriminalfall. Außerdem schaltet sich noch der US-amerikanische Inlandsgeheimdienst FBI ein. Und dann gibt es auch noch einen unfreiwilligen Darsteller in diesem Drama, nämlich den Ex-Freund der Ärztin, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat. Die Geschichte ist wie ein spektakulärer Krimi und hält insgesamt jede Menge überraschende, spektakuläre Wendungen parat.
Ja, das klingt echt hochspannend. Kommen wir zur Vorgeschichte unseres Falles. Auslöser ist ein Sorgerechtsstreit. Also eigentlich was ganz Banales, muss ich sagen. Nun ist es durchaus vorstellbar, dass die Auseinandersetzung eines Paares darüber, wer später inwieweit für das gemeinsame Kind verantwortlich ist und wo das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben soll, irgendwann auch eine strafrechtliche Relevanz haben kann. Vorstellen kann ich mir das schon. Doch in manchen Fällen wird der Kampf um das Sorgerecht mit besonders harten Bandagen ausgeführt. Und hier in diesem Fall ging es wirklich extrem heftig und merkwürdig zur Sache.
Allerdings, eine Frau und deren Ehemann wurden zu Auftraggebern für einen Mord und der frühere Partner der Frau sollte das Opfer werden. Der Plan war, dass professionelle Killer den 56-Jährigen töten sollten, damit die Mutter das alleinige Sorgerecht für ihre damals 6 Jahre alte Tochter bekommt. Gemeinhin denkt man bei Auftragsmördern wahrscheinlich an Leute, die ihren Job schnell und effizient erledigen, also wahrscheinlich mit einem oder mehreren Schüssen, Klaus?
Ja, das kann ich mir vorstellen, das habe ich auch schon zu bearbeiten gehabt. Natürlich das Problem dabei, eine solche Tat ist sofort als Gewaltverbrechen zu erkennen. Wahrscheinlich sieht das jeder Polizist oder sogar jeder Laie, wenn jemand durch Pistolen oder Gewehrkugeln getötet wurde, vielleicht gleich sogar mehrere Schüsse.
Und genau das, also dass die Tat als Mord erkennbar wäre, das sollte nun gerade nicht passieren. Die Vorstellung der Auftraggeberin, die wir hier in unserem Podcast Lena V. nennen wollen, war folgende. Das Verbrechen sollte nicht wie ein Mord aussehen, sondern wie ein Unfall oder ein Raubüberfall. Und das halte einen tieferen Sinn, denn es sollte kein Verdacht auf die Frau fallen. Wenn der Ex-Freund gemeuchelt wird, sollte man die Spur nicht zu ihr zurückverfolgen können. Sie wollte, dass ihre Weste, Zitat, so weiß wie eine Schneeflocke, so weiß wie eine Schneeflocke bleibt.
Also, das klingt tatsächlich kompliziert. Ein Job für Profis, würde ich sagen. Und um solche zu finden, suchte man im Internet nach ja, Killer-Services, was es alles so gibt und was einem einfällt. Je nachdem, wie weit so ein Plan voranschreitet, macht man sich aber natürlich strafbar. Im Extremfall, also wenn wirklich jemand getötet wird, wegen Anstiftung zum Mord. Und da laut unseren deutschen Gesetzen ein Anstifter genauso bestraft werden kann und muss wie der eigentliche Täter, dann würde dem Anstifter im für ihn denkbar ungünstigsten Fall doch eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen, eben für Mord.
Ja, das ist richtig. Das wäre also, wenn es jemanden gibt, der getötet wurde. Aber auch wenn die Auftragskiller ihren Job nicht zu Ende bringen, sprich, wenn das avisierte Opfer nicht attackiert wird und überlebt, wäre es immer noch eine versuchte Anstiftung zum Mord. Und da droht den Tätern immerhin noch eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren.
Klar. Sowas will man als Auftraggeber vermeiden, dass man selber also im Gefängnis landet. Das Ziel der Mutter und ihres neuen Ehemanns ist es ja, für sich ein Leben mit der Tochter der Hamburgerin zu ermöglichen und eben gerade nicht in den Knast zu wandern. Im Ergebnis heißt es, alles oder nichts. Entweder der Plan geht auf, der leibliche Vater des Kindes wird umgebracht. Dass die Mutter in die Tat involviert ist, bleibt unentdeckt. Das ist dann also die angestrebte Variante. Und die Mutter erhält dann als das einzige verbleibende Elternteil das alleinige Sorgerecht und hat ihr Ziel erreicht. Ja, also das wäre super, wenn das funktionieren würde.
Ja, oder die Möglichkeit 2. Die Tat geht aus Sicht der Auftraggeber schief, also der düstere und perfide Plan fliegt auf. Die Auftraggeber für den Mord, also in diesem Fall Dr. Lena V. und ihr neuer Partner und Ehemann, den wir hier in unserem Podcast übrigens Nils V. nennen wollen, die werden identifiziert. In diesem Fall wäre für die Eheleute die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie alles verlieren. Also ihr hohes gesellschaftliches Renommee eben in ihren angesehenen Berufen und was natürlich noch viel entscheidender ist, sie würden ihre Freiheit verlieren. Und wenn die Mutter verurteilt würde und im Gefängnis landen würde, hätte sie es natürlich auch extrem schwer, weiterhin Kontakt zu ihrer kleinen Tochter zu halten.
Naja, also vermutlich wird das dann sogar weitgehend unmöglich, weil ja dann die Frage mit dem Sorgerecht ganz eindeutig nicht zu ihren Gunsten entschieden werden kann.
Ja, ich denke, da hätte sie ihre Ansprüche verspielt.
Ja, auch Besuchsrecht, das wird ja alles schwierig. Und wenn sie sitzt, das funktioniert nicht. Also, wenn man zu solch extremen Mitteln greift, also tatsächlich ein Mordkomplott schmiedet, also ich kann mir das ja fast gar nicht vorstellen, aber dann muss doch vorher wirklich sehr viel schiefgelaufen sein. Also ein Mord wegen des Sorgerechts, unglaublich.
Ja, das ist aber wirklich so, soll sich das abgespielt haben. Es soll wirklich eine Menge schiefgelaufen sein. Man muss ja bedenken, Lena V. und ihr Ex-Partner Tom B. waren mal ein Paar, haben eine gemeinsame, mittlerweile 6 Jahre alte Tochter. Und wenn die damals 48-Jährige sich wirklich dazu entschließt, einen Mordauftrag zu erteilen, dann bedeutet das, dass sie bereit ist, den leiblichen Vater ihrer Tochter töten zu lassen.
Ja, nochmal, ich schüttel hier ständig mit dem Kopf, um das mal den Zuhörern zu verdeutlichen. Also da muss ich ja wirklich viel Hass aufgestaut haben.
So sehe ich das auch. Dabei hatten Dr. Lena V. und ihr früherer Partner Tom B. zunächst eine gute Beziehung. Kleiner Rückblick, sie haben sich 2014 kennengelernt, 2015 ziehen sie zusammen, ihre Tochter kommt 2016 zur Welt. Doch dann beginnt es in der Beziehung des Hamburger Paares zu kriseln. Immer häufiger streiten sie sich und später beschuldigen sie sich sogar gegenseitig, gegen den anderen gewalttätig geworden zu sein.
Ja, konkret sind dabei vor allem zunächst Schubsereien gemeint ob und inwieweit diese Beschuldigungen zutreffend sind, bleibt letztlich offen. Jedenfalls trennt sich das Paar Ende Dezember 2019. Lena V. zieht zusammen mit der kleinen Tochter aus der gemeinsamen Wohnung aus. Nun beginnt der Sorgerechtsstreit und der wird doch zunächst halbwegs gütlich vor Gericht geregelt. Oder Bettina, wie war das? Erzähl.
Ja, so war das zunächst. Beide Eltern erhalten jeweils abwechselnd für mehrere Tage in der Woche das Umgangsrecht für die gemeinsame Tochter. Das funktioniert eine Weile leidlich gut. Doch dann ändert sich das Leben von Dr. Lena V. in mehrerer Hinsicht schlagartig. Das eine ist, sie lernt über eine Partnerschaftsvermittlung im Internet einen anderen Mann kennen, nämlich den Unternehmer Nils V. 2 Monate, nachdem sie ihn im Oktober 2020 erstmals angeschrieben hat, zieht sie mit ihrer Tochter bei ihm ein und funktioniert offenbar zunächst sehr gut. Sie nennt ihn sogar meinen Seelenverwandten.
Ja, das klingt gut. Sie scheint ja davon überzeugt zu sein, mit dem neuen Mann in ihrem Leben das große losgezogen zu haben, die neue Beziehung. Ist das eine. Darüber hinaus gibt es aber weitere Veränderungen. Diese sind allerdings für die Hamburgerin alles andere als positiv. Lena V. bekommt nämlich schwere gesundheitliche und auch berufliche Probleme.
Mit einem Bandscheibenvorfall, den sie sich Anfang 2021 nach einem Sturz zugezogen hat, fängt es an. Klaus, ein Bandscheibenvorfall ist ja eine Einschränkung, die viele Menschen erleiden mit unterschiedlich schweren Folgen. Was macht denn einen Bandscheibenvorfall so verhängnisvoll?
Ehrlich gesagt, Bettina, über einen Bandscheibenvorfall könnte ich sehr viel erzählen. Auch eigene Erfahrungen. Ich bin in dem Bereich auch operiert worden. Aber also allgemein bei einem schweren Bandscheibenvorfall kann es zu muskulären Ausfällen, zu Sensibilitätsstörungen kommen, zu Missempfindungen. Und außerdem können lange heftige Schmerzen und Bewegungseinschränkungen resultieren. Im Ergebnis können sogar dauerhafte Lähmungen die Folge sein.
Also das war offenbar bei Dr. Lena V. der Fall. Bei ihr hatte der Bandscheibenvorfall die Konsequenz, dass sie ihre rechte Hand nur noch eingeschränkt bewegen konnte.
Bettina, kurzer Einwurf. Also wenn es bei ihr um Hand und Arm geht, dann hatte sie also einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule. Nur zur Erläuterung.
Okay, vielen Dank für die Erklärung. Und dass ihre rechte Hand eben nur noch eingeschränkt beweglich war, das wiederum bedeutete, dass sie nicht mehr wie bisher als Chirurgin arbeiten konnte. Ihr Leben änderte sich also dramatisch. Sie gab ihre Praxis auf, war nun Hausfrau. Und als ihr neuer Ehemann ein attraktives berufliches Angebot in Süddeutschland bekam, da wollte Lena V. mit ihrem neuen Partner dorthin umziehen.
Ja, nicht nur mit ihrem neuen Partner, vor allem die Tochter, so stellte sie sich das jedenfalls vor, sollte mit ihr nach Süddeutschland kommen und dort leben. Doch mit einem Antrag beim Familiengericht, dass sie nun alleine das Aufenthaltsbestimmungsrecht ausüben wollte, da scheiterte die Lena V. Das Gericht sprach vielmehr nun dem leiblichen Vater, also diesem Tom B., das vorläufige Aufenthaltsbestimmungsrecht zu. Oh, damit eskalierte die Situation richtig.
Ja, und nun kam es zu Ereignissen, die später nicht nur Dr. Lena V., sondern auch ihren neuen Ehemann Nils V. vor Gericht brachten.
Ja, der Prozess, den du jetzt so andeutest, der fand vor dem Schwurgericht statt. Laut Anklage haben der Unternehmer Nils V. und die Ärztin Lena V. versucht, einen Auftragsmörder über das Darknet zu akquirieren. Dieser Auftragsmörder sollte also Tom B., den ehemaligen Lebensgefährten von Vera V. und Vater der gemeinsamen Tochter, töten. Dabei war das Ehepaar den Ermittlungen zufolge Anfang 2022 auf einer Webseite im Darknet sehr aktiv. Sie suchten nachgewiesenermaßen nach Killer-Services, das Wort haben wir schon erwähnt, und wurden offenbar auf einer Webseite wirklich fündig. Der Name der Webseite lautete demnach, Zitat Nummer 1, Hitman Service. Vielleicht müsste man auch sagen Number 1, Hitman Service.
Also entscheidend ist ja das Wort Hitman. Das ist ja der englische Begriff für Auftragsmörder oder Auftragskiller. Number One Hitman Service, das klingt doch so, als halte man für Kunden, die den Wunsch haben, jemanden professionell umbringen zu lassen, jede Menge Möglichkeiten parat. Und diesen Service wollte sich das Ehepaar der Anklage zufolge sichern. Laut Ermittlungen haben die Eheleute unter einem Pseudonym einen entsprechenden Auftrag gepostet. Wörtlich hieß es laut Anklage in einer Nachricht, die Lena V. schrieb, Zitat, sie töten die Zielperson und lassen es wie ein Unfall aussehen, Zitat Ende. Und dabei sollen die Eheleute auch ein Foto des früheren Freundes von Lena V. und die Hamburger Anschrift des 56-Jährigen mitgeteilt haben.
Ja, schon mit einem festen Plan und dann nach dem Motto, so sieht der Typ aus, den ihr aus dem Weg räumen sollt und dort findet ihr ihn. Außerdem warf die Anklage dem Ehepaar vor, schon mal das Honorar für den Auftragsmord gezahlt zu haben. Dabei soll es sich um rund $15.000 handeln. Allerdings wurde dieser Betrag seinerzeit in der Kryptowährung, also Kryptowährung Bitcoin, das kennen wir ja, gezahlt.
Also so lautet es zumindest in der Anklage. Wenn das alles so wäre, wie das die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, dann hätten ja die Auftraggeber alles in die Wege geleitet, damit der Auftragsmord auch ausgeführt wird. Das wurde er aber nicht. Tom B., der das Opfer werden sollte, wurde glücklicherweise, muss man natürlich sagen, kein Haar gekrümmt.
Genau, so war das, weil die Website von Betrügern betrieben wurde. Ah, ist ja auch ein dicker Hund, dass man damit betrügen kann. Hinter dem vermeintlichen Dienst Hitman Services verbargen sich Gestalten, die nicht ernsthaft Auftragsmörder unter Vertrag hatten. Die Website war vielmehr von waschechten Betrügern eingerichtet worden, denen es darauf ankam, Leute in die Falle zu locken und so Geld von Kunden abzuzocken. Das Kalkül war vermutlich: Erstens kann man im Darknet ein unseriöser Anbieter sein und fällt dann gar nicht auf oder kann auch gar nicht identifiziert werden. Und zweitens, wer das Opfer eines solchen Betruges wird, wird wohl kaum zur Polizei gehen und sagen, hey, ich wollte einen Auftragskiller buchen, aber der Anbieter hat nicht geliefert, ich stelle hiermit Strafanzeige. Also ich finde, der gedankliche Hintergrund bei diesen Betrügern mit dem Auftragsdienst Hitman Services, der war irgendwie logisch.
Ja, natürlich. Also ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass dann wirklich jemand zur Polizei geht und eben Strafanzeige stellt, denn dann hätte die Polizei bestimmt einige Fragen, die für den Auftraggeber höchst unangenehm würden.
Ganz sicher, da werden viele Fragen sogar gestellt.
Absolut. In so einem Fall hätte sich der Auftraggeber ja auch selber strafbar gemacht, nämlich indem er einen Mordauftrag erteilt. Entsprechend sollen auch die Eheleute Lena und Nils V. dann, als sie gemerkt haben, dass sie so nicht zum Ziel kommen und Tom B. eben nicht umgebracht würde, sie sollen dann also einen anderen Weg eingeschlagen haben und eben nicht zur Polizei gegangen sein. Laut Anklage suchten sie im März 2022, nachdem ihr erster Versuch offenbar gescheitert war, ebenfalls im Darknet Rat bei einem anderen Nutzer eben dieser Website. Auch dabei sollen die Angeklagten den Namen und die Anschrift von Tom B. mitgeteilt haben. Und diesmal machten sie offenbar deutlich, dass der Mordauftrag besonders dringend ausgeführt werden müsse.
Bettina, erzähl, Was war der Grund für diese Eilbedürftigkeit? Was soll diese Sache so dringend gemacht haben?
Also laut Anklage wiesen Lena und Nils V. in ihrem Auftrag darauf hin, dass Tom B. angeblich für Kindesmissbrauch verantwortlich sei. Konkret hieß es demnach, er sei ein Pädophiler, der jetzt wirklich gestoppt werden müsse. Allerdings wurde auch dieser zweite Auftrag nicht ausgeführt, da der Nutzer, an die sie sich gewandt hatten, ebenfalls Teil des Bezugskonstrukts dieser Website-Betreiber war.
Also das sind ja Betrüger mit einer ganz besonders weitgehenden Legende. Das ist ja echt schlau aufgebaut.
Aber natürlich auch perfide und alles andere als legal. Wir wollen ja nicht, dass sowas Schule macht.
Nee, ich hätte im Augenblick sogar die Vorstellung, dass wir damit abschrecken.
Na ja, hoffentlich.
Weil diese Methode nicht funktioniert. Also, dass ich keinen Auftragskiller in Bewegung setzen würde und sie tatsächlich einem Betrug aufgesessen waren, wurde dem Ehepaar den Ermittlungen zufolge Anfang April 2022 mitgeteilt. Und gleichzeitig erfuhren sie auch, dass das von ihnen eingezahlte Geld nicht zurückerstattet werde. Die Betrüger waren mit dem Honorar auf den undurchsichtigen Pfaden des Darknets verschwunden. Und nicht nur das. Das FBI, also die amerikanische Bundespolizei bzw. der US-Inlandsgeheimdienst, wurde auf den Mordauftrag aufmerksam. Das FBI setzte sich nun mit den deutschen Ermittlungsbehörden in Verbindung.
Ganz genau. Und die deutschen Ermittlungsbehörden, die wurden dann auch flugs tätig. Lena V. und ihr Mann wurden daraufhin im Juni 2022 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Als dann später der Prozess gegen die beiden begann, saßen sie bereits für rund 6 Monate hinter Gitter.
Erzähl mal, Bettina, haben sich die Angeklagten zu den Vorwürfen überhaupt geäußert, detailliert geäußert? Und welchen Eindruck konnte man von ihnen gewinnen? Du warst dabei.
Also zunächst einmal, die Angeklagte Dr. Lena V. war eine, wie ich fand, zerbrechlich wirkende Frau mit schmalen Schultern und langen blonden Haaren. Bei ihr fiel auf, dass sie verstört wirkte, also als wenn sie neben sich stehe. Was bemerkenswert und auffällig war, sie wiegte im Prozess immer wieder vor und zurück mit dem Oberkörper und sie hielt sich, als die Anklage verlesen wurde, die Ohren zu. Bei einem anderen Prozesstag habe ich beobachtet, dass sie in einer Prozesspause Atemübungen machte. Ich kann mir vorstellen, dass das beruhigend wirken sollte. Am ersten Prozesstag hat aber auch die Verteidigerin von Dr. Lena V. ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihre Mandantin nicht in der Lage sei, Zitat, zuzuhören und wahrzunehmen.
Also mit anderen Worten, die Angeklagte war ja völlig durch den Wind. Außerdem war doch ständig im Gerichtssaal ein Arzt oder auch eine Ärztin anwesend, die sich im Bedarfsfall um diese besondere Angeklagte und ihre medizinischen Probleme hätte kümmern können. War das nicht so?
Ja, das ist richtig. Dass die saßen also immer in der Nähe, hätten theoretisch dann auch eingreifen können. Einen stabileren Eindruck als die weibliche Angeklagte vermittelte übrigens im Prozess Nils V., der Ehemann. Also der wirkte eher, ich sag mal, konzentriert und fokussiert.
Wenn ich das aus der damaligen Berichterstattung richtig in Erinnerung habe, also ich muss ja auch nochmal dazu sagen, wir hatten ja keine Sektionen durchzuführen. Also als Rechtsmediziner habe ich das tatsächlich auch nur als Zuhörer, Zuschauer erlebt. Ja, also soweit ich das in Erinnerung hatte, hat sich der Angeklagte doch insofern geäußert, dass er mit der angeklagten Tat nichts zu tun habe. Ich habe weder eine Tötung noch die Anstiftung zu einer Tötung geplant, betonte der 52-Jährige. Allein den Verdacht empfinde er als absurd. und dass er, als er verhaftet wurde, zunächst gedacht habe, dass es sich ja um einen schlechten Scherz handle. Also er findet das absurd, schlechter Scherz. Ich finde, das klingt anders in der Realität und aus der Gerichtsverhandlung heraus. Der sagte dann weiter noch, er habe wirklich mal mit Bitcoin zu tun gehabt, aber dabei sei es ihm alleine um eine interessante Geldanlage gegangen, also um nichts Illegales.
Ja, tatsächlich wäre, wenn man auf Bitcoin spekuliert, daran wäre ja nichts Ehrenrühriges. Ich glaube, das versuchen viele. Hier verhandelt es sich aber dann zumindest laut Anklage nun ganz anders. Aber weiter dazu, wie Nils V., der Angeklagte, sich geäußert hat. Er hat außerdem erzählt, dass er sich auch überhaupt nicht vorstellen könne, dass seine Frau an einer solchen Tat beteiligt gewesen sei, also an der Erteilung eines Auftrages für einen Mord. Er erzählte weiter, er sei von Beginn an von ihr fasziniert gewesen, sie seien Seelenverwandte gewesen. Doch zwischenzeitlich habe sich das Verhältnis dieses Paares, das überwiegend fantastisch gewesen sei, getrübt. Der Ehemann sprach auch von, Zitat, schwarzen Stunden, die seine Frau durchlebt habe. Diese schwarzen Stunden, damit meinte er Phasen, in denen die 48-Jährige ausgerastet sei und sich aggressiv sowie extrem irrational gezeigt habe. Ja, und irgendwann, sagte Nils V. aus, habe es dann auch tatsächlich für möglich gehalten, dass sie doch möglicherweise etwas getan haben könnte. Dann aber, wenn es dann wirklich so gewesen sein sollte, eher im Rahmen eines, ja, sagen wir, Ausrasters, so hat er es formuliert, also gewissermaßen im Rahmen einer Kurzschlusshandlung.
Wenn es stimmt, dass Lena V. sich wirklich über Wochen mit dem Thema Auftragskiller beschäftigt hat, dann würde ich das jedenfalls nicht als einen Ausraster bezeichnen. Für mich klingt das eher nach einer länger geplanten Tat. Was hat die Angeklagte denn selbst dazu im Prozess ausgesagt?
Also im Wesentlichen handelt es sich um eine Klärung, die die Verteidigerin von Dr. Lena V. verlesen hat. Aber diese Erklärung hat dann die Angeklagte selber ergänzt. Ganz stark zusammengefasst kann man sagen, dass die Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat. Also, dass sie zugegeben hat, dass sie auf einer Darknet-Plattform den Auftrag erteilt hat, ihren früheren Partner umbringen zu lassen. Ihr Ehemann habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, habe noch nicht einmal etwas davon gewusst. Diese Quintessenz ihrer Aussage kam im Laufe des Verfahrens wiederholt zur Sprache. Auf weitere Details aus der Aussage der Angeklagten möchte ich nicht eingehen, denn wesentliche Teil ihrer Aussage haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden und soll natürlich dann jetzt auch nicht in unserem Podcast breitgetreten werden.
Warum das? Warum Ausschluss der Öffentlichkeit? Das waren doch erwachsene Angeklagte?
Ja, das ist richtig. Aber dazu hat die Verteidigerin von Dr. Lena V. einiges zur Erklärung gesagt. Die Anwältin erklärte im Prozess, ihre Mandantin leide unter einer ernsthaften psychischen Erkrankung, die dann auch Hintergrund dieses Verfahrens, um das es dann ja im Prozess ging, sei. Also diese Erkrankung sei der Hintergrund für die mögliche angeklagte Tat. Und die Verteidigerin sagte auch, Dr. Lena V. sei nicht mehr die Frau, die in Hamburg erfolgreich eine Praxis für ästhetische Chirurgie geführt habe. Da hätten sich doch ganz andere Dinge inzwischen in ihrem Leben entscheidend verändert.
Es kamen dann doch mehrere Zeugen im Prozess zu Wort, unter anderem der frühere Partner der Angeklagten. Der hatte doch im Grunde gar nichts davon geahnt, dass es ein Mordkomplott gegen ihn gegeben hat. Der war völlig ahnungslos, oder?
Das stimmt. Tom B. hat als Zeuge ausgesagt, dass er im ersten Moment vor allem fassungslos war. Der Hamburger konnte kaum glauben, was ihm damals von der Polizei eröffnet wurde. Nämlich seine frühere Partnerin Lena V. soll versucht haben, einen Killer anzuheuern, weil sie ihn umbringen lassen wollte. Ich konnte das nicht begreifen, sagte der 56-Jährige dann im Prozess als Zeuge. Er sagte weiter, ich habe geweint, ich hatte auch Ängste.
Was man verstehen kann.
Ja, in der Tat. Es ging noch weiter. Er sagte nämlich, unter anderem habe er sich gefürchtet, ins Auto zu steigen und den Schlüssel umzudrehen. Ich hatte auch Ängste um unser Kind, was dem jetzt passieren könnte.
Ja, auch diese Befürchtungen kann ich verstehen. Im Rahmen der Berichterstattung über den Prozess hieß es doch, dass sich die Verteidigerin von Lena V. im Namen ihrer Mandantin an diesen Tom B. gewandt hat. Die Angeklagte habe im Prozess gesagt, Zitat, dass sie das als furchtbar empfindet und dass sie sich bei ihnen entschuldigt. Also damit wandte sich die Verteidigerin an den Zeugen, dem ja dieser Mordauftrag gegolten hatte. Mit dieser Entschuldigung kommt sie. Und Tom B. sagte, er sei mittlerweile auf einem guten Weg, das zu verarbeiten, was ihm widerfahren ist. Bettina erzählt doch auch nochmal, wie der Zeuge denn seine frühere Partnerin dargestellt hat. Was hat der so an Aussagen gebracht?
Also bemerkenswert war, dass er wirklich auch die schönen Zeiten mit seiner früheren Partnerin betont hat. Er sagte wörtlich, es fing sehr schön an, und diesen Satz sagte Tom B. gleich zweimal, als er erzählte, wie er seine Ex-Partnerin Dr. Lena V. kennenlernte. Er sagte auch, die gemeinsame Tochter sei ein absolutes Wunschkind gewesen, und nach Schilderung des Hamburgers war es aber insgesamt eine Beziehung in manchen Höhen, später aber allerdings vor allem Tiefen. Eine Partnerin, in der Lena V. zuletzt vor allem feindselig gewesen sei. Und dann sagte er, es wurde immer schlimmer.
Inwiefern? Was hat sich da abgespielt?
Also Tom B. schilderte seine frühere Partnerin als eine Frau, die versucht habe, das gemeinsame kleine Kind zu instrumentalisieren und zu manipulieren. Er erzählte, das Mädchen habe auf Geheiß von Lena V. unter anderem zu ihm sagen soll, er sei ein böser Papa. Außerdem habe die 48-Jährige behauptet, dass er sie und die Tochter geschlagen habe.
Also diese Vorwürfe hat der Zeuge aber doch ganz klar von sich gewiesen und betont, dass es zu keinem Zeitpunkt von seiner Seite Gewalt gegen das Kind oder die Mutter gegeben hat.
Richtig. Er erzählte aber, es habe öfter Streit gegeben mit Lena V. Wörtlich sagte er, wenn man nicht ihrer Meinung war, war es unglaublich anstrengend. Dann sagte sie, ich sei aggressiv und hielt sich die Ohren zu. Und er erzählte weiter, manchmal sei Lena V. im Streit auch ausgeflippt und laut geworden. In solchen Situationen sei es sogar vorgekommen, dass die Tochter den Streit der Eltern mitbekommen habe. Ihre Wutausbrüche kamen aus dem Nichts, sagte Tom B. über seine frühere Partnerin. Manchmal könne sie impulsiv sein, aggressiv, unberechenbar. Und dann nannte er auch das Wort eiskalt.
Das passt ja eigentlich nicht so gut zusammen. Eiskalt und gleichzeitig impulsiv?
Nee, ist eine gefährliche Mischung. Und Tom B. erzählte dann weiter, nachdem er und Lena V. sich schließlich getrennt hatten, habe ein Gericht dann entschieden, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die kleine Tochter bei ihm, also dem leiblichen Vater, liegen solle. Und damit sei seine Ex-Partnerin überhaupt nicht zurechtgekommen.
Ja, darüber haben wir ja schon gesprochen. Es gab doch weitere wichtige Zeugen, unter anderem einen Mann, der die Angeklagte Dr. Lena V. schon aus Schulzeiten kannte. Er wurde auch zur eigentlichen Tat befragt und hat da noch einige hochinteressante Dinge erzählt.
So ist es. Tatsächlich hat man im Prozess durch die Aussage dieses Zeugen erfahren, dass die Angeklagte offenbar noch andere Möglichkeiten durchgespielt hat, wie man ihren Ex-Freund töten könne. Ihr Versuch, ihn durch Profikiller umbringen zu lassen, der war ja krachend gescheitert. Aber aufgeben wollte sie ihre Idee, dass Tom B. sterben müsse, offenbar nicht.
Da hat die Angeklagte den Ermittlungen zufolge mit ihrem Jugendfreund noch diverse andere Tötungsmöglichkeiten durchgesprochen. Die Frage ist, inwieweit die Überlegungen ernst gemeint waren. Aber man war jedenfalls durchaus kreativ. Es ging unter anderem darum, dass mit einem großen Hammer ein Schlag gegen den Kopf versetzt werden könne. Ja, die erste Methode. Es ging vor allem auch um Gift, das nur ins Gesicht geschüttet werden müsse. Das ist schon eine zweite Methode. Ein weiteres Thema war das Erschießen mit einer Armbrust sowie, und das ist jetzt die vierte Methode, das Überbordwerfen des Ex-Freundes von einem Kreuzfahrtschiff, wenn dieser Hanteln an den Füßen hat. Also über Bord werfen mit Gewichten, damit der auf jeden Fall auch untergeht. Lena V. hat auch noch überlegt, ob es ein Gift gäbe, das eine Symptomatik wie bei einem Schlaganfall verursacht.
Also, dass man sich durchaus viele Gedanken ums Töten gemacht hat, diesen Eindruck vermittelten zumindest Telefongespräche, die angeklagte Ärztin mit ihrem guten Freund führte und von denen Ermittler des Hamburger Landeskriminalamtes im Rahmen einer Telefonüberwachung Kenntnis bekamen. Da hat ein LKA-Ermittler darüber als Zeuge ausgesagt und den zitiere ich jetzt mal mit den Worten: Sie hat sehr offen über eine Tötungsabsicht geredet und Tötungsmöglichkeiten durchgesprochen. Das hat dieser LKA-Ermittler als Zeuge im Prozess gesagt. Um welche möglichen Tötungsmethoden es da ging, hast du ja vorhin schon aufgezählt, zumindest einige davon. Sag mal, Klaus, da waren doch durchaus ungewöhnliche Ideen dabei, oder?
Ja, finde ich auch, so als Rechtsmediziner. Besonders speziell ist beispielsweise die Gifteinwirkung, auch die Methode der Giftbeibringung. Da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass die Frau ihren beruflichen Hintergrund bei dieser Methode auch gedanklich mit eingesetzt hat. Also auch die Methode mit dem Kreuzfahrtschiff und dem Versenken mit Gewichten im Wasser, das setzt jedenfalls sehr sorgfältige Planungen, ja, Reiseplanung sozusagen und natürlich Beobachtungen und eine ja komplexe Begehensweise voraus.
Wie ist es denn bestellt um diese möglichen Mordmethoden? Was sagt der Rechtsmediziner dazu, was die beiden da diskutiert haben?
Also ich will ja keine Geheimnisse erzählen. Das ist ein Prinzip bei uns. Also das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiter kommentieren. Wir wollen ja keine Rezepte mitteilen. Aber prinzipiell finde ich, wird ganz eindeutig, dass hier eine Tötungsabsicht und eine sorgfältige Planung schon dahinter steht. Bettina.
Die beiden, finde ich, das sind ja viele Möglichkeiten durchgesprochen worden. Für mich spricht das als für Fantasie. Die eine oder andere Idee könnte ja vielleicht auch aus einem Krimi kommen, aber natürlich, ich bin ganz deiner Meinung, wir wollen unseren Hörern jetzt nicht unbedingt Tipps geben, wie man besonders effizient vielleicht jemanden töten kann. Wir wollen ja im Gegenteil dafür sorgen, dass die Menschen möglichst friedlich überleben. Aber wir wollen vielleicht doch so viel verraten, mit manchen dieser Tötungsmethoden, über die Lena V. mit ihrem Jugendfreund geredet hat, hast du doch bei deinen rechtsmedizinischen Untersuchungen schon zu tun gehabt, oder?
Naja, wenn es ums Töten geht, dann hat die Rechtsmedizin in Hamburg wirklich einen sehr breiten Erfahrungsschatz. Ich will hier nochmal das Beispiel nehmen, Töten mit einer Armbrust, auch sehr ungewöhnlich. Also das ist ja eine Waffe aus uralten Zeiten.
Also das war vorhin in der Aufzählung nicht dabei, ja, ja. Aber das war eine der Methoden, die die beiden auch offenbar am Telefon diskutiert hatten.
Beispielsweise hatte ich da auch schon mehrere eigene Fälle. Wir haben darüber ja ein Buchkapitel geschrieben in unserem Buch Tod durch Schuss und dann insbesondere die Methode mit Pfeil und Bogen sozusagen, beziehungsweise mit Armbrust. Und
also das ist jetzt zwar eine seltene Methode, aber nicht extrem selten, das so verstehe ich dich.
Ne, das kommt immer mal wieder vor und man muss dann vor allen Dingen auch unterscheiden, ob es sich im Einzelfall um eine Selbsttötung handelt, um einen Unfall, vielleicht vergleichsweise am häufigsten, oder um ein Tötungsverbrechen. Lass uns, Bettina, jetzt auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der in den Telefonaten zwischen Dr. Lena V. und ihrem Jugendfreund eine wichtige Rolle spielte. Da geht es um das Erschießen. Ja, auch das nochmal kurze Erörterung. Das hat sie aber nicht deutlich ausgesprochen, sondern eher stark verklausuliert. Oder, also für mich klingt das schon merkwürdig, hat sie sich da nicht erkundigt, Zitat, nach Dingern und dann, wo solche Teilchen rauskommen. Ja, für mich ist das dann eine Schusswaffe, wahrscheinlich am ehesten eine Faustfeuerwaffe, oder?
Also diese merkwürdige Formulierung, die du da eben angesprochen hast, Dinger, wo solche Teilchen rauskommen, so hat der Jugendfreund das zumindest berichtet, dass sie das so formuliert habe. Der Zeuge wurde daraufhin gefragt, ob damit eine Schusswaffe gemeint hat. Du hast ja eben auch gesagt, dieser Gedanke liegt natürlich nahe. Und der Zeuge antwortete auf die Frage, ob eine Schusswaffe damit gemeint war. Es war immer so ein, was passieren würde, wenn. Er sagte weiter, ich traue jedem zu, der eine Waffe bei sich trägt, den Finger krumm zu machen. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas plant und wirklich macht. Dass Lena V. tatsächlich ein entsprechendes Verbrechen in Auftrag gegeben haben soll, das habe er aus der Zeitung erfahren, sagte der Jugendfreund.
In dem Telefonat war dann doch auch noch konkreter von einer Schusswaffe die Rede, oder?
Ja, Dr. Lena V. fragte ihren Jugendfreund laut dessen Aussage, ob er eine Waffe beschaffen könne. Zitat, sie hatte mal angedeutet, ob es möglich wäre, eine Schusswaffe zu besorgen. Sie wusste, dass ich einen Jagdschein habe, meinte der Zeuge. Bei anderen Mordmethoden, über die sie gesprochen hätten, habe es sich bei Lena V. wohl nach seiner Einschätzung um Fantasien gehandelt, die ich nicht so ganz ernst genommen habe, schilderte der 50-jährige Zeuge. Und in Bezug auf Aktivitäten im Darknet hätte er ihr das beim besten Willen nicht zugetraut, dass sie das Know-how hat, hat der Zeuge überlegt.
Also dieser Jugendfreund hat doch auch Erfahrungen geschildert, die Einblicke in die Persönlichkeit von Lena V. gaben. Hat er das nicht etwa so formuliert? Zitat, sie war super durcheinander?
Ja, er erzählte auch, es habe Telefonate gegeben, in denen sie erstmal gar nichts gesagt, sondern 30 Sekunden oder länger nur geschrien hat. Wörtlich sagte der Zeuge, sie hat so geplärrt. Bis der Sorgerechtsstreit um die kleine Tochter begonnen habe, habe er sie früher immer nur lächelnd gekannt. Nun aber sei sie häufig hilflos gewesen. Und dann, Zitat, und dann ist sie wie so ein Huhn, das durch die Gegend flattert und nicht den Ausgang sucht. Also der Zeuge sagte weiter, er hege immer noch große Sympathien für seine langjährige gute Freundin. Aber er sagte auch, Zitat, die Frau, die sie damals war, mag ich immer noch sehr. Die sie heute ist, kenne ich eigentlich gar nicht.
Mit anderen Worten, er war mittlerweile sehr von ihr enttäuscht. So verstehe ich das zumindest.
So würde ich das auch verstehen.
Lass uns jetzt noch auf die Aussage eines Ermittlers vom Landeskriminalamt zu sprechen kommen. Bitte. Dieser Ermittler sagte als Zeuge, dass Lena V. in Telefongesprächen konkret eine Tötungsabsicht geäußert hat. Ihr Ehemann Nils V., der ebenfalls telefonisch überwacht wurde, habe sich indes, also Zitat, subtiler geäußert. Der Unternehmer habe die Beziehungsprobleme angesprochen, die seine Frau mit ihrem früheren Partner habe. Dazu habe der Ehemann dann gesagt, dass das Problem dadurch behoben werden könne, dass dem Ex von Lena V. was passiert, was man natürlich nicht hoffe. Ja, klingt sehr verklausuliert, aber auf der anderen Seite auch wieder deutlich. Die Konsequenzen, die Nils V. daraus ziehen wolle, blieben in dem Gespräch aber weiterhin nebulös. Er sagte dann nur noch, aber wie soll man denn nun? Also den Rest ließ er offen.
Also doch später, das legen zumindest die weiteren Ermittlungen nahe, habe das Paar dann konkretere Pläne für einen Verbrechensauftrag entwickelt. Schließlich sicherte das Landeskriminalamt Daten, die darauf hindeuten, dass tatsächlich Schritte unternommen wurden, um diskrete Transfers von Bitcoins vornehmen zu können und womöglich Verbindungen ins Darknet zu kommen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Da muss man also ziemlich komplizierte Schritte führen. Damit muss man sich schon einigermaßen auskennen.
Gut, aber wir wollen ja kein Kochrezept geben.
Nein, wollen wir nicht.
Ich könnte das auch nicht, übrigens, um das klar zu sagen.
Ich auch nicht.
Was laut Ermittlungen geschehen ist, wurde schließlich in einem Prozess thematisiert, in einer wirklich aufwendigen Beweisaufnahme mit mehreren Zeugen. Der Prozess dauerte insgesamt rund 4 Monate, aber am Ende war das Urteil, das dann am 4. April 2023 verkündet wurde, eindeutig. Das Gericht war davon überzeugt, dass beide Angeklagten sich der versuchten Anstiftung zum Mord schuldig gemacht haben. Für Lena V. verhängte die Kammer immerhin 5,5 Jahre Freiheitsstrafe und ihr Ehemann, der Unternehmer Nils V., wurde zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Damit blieb das Gericht unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die hatte für Lena V. 7 Jahre und 10 Monate beantragt, für Nils V. 6 Jahre und 8 Monate.
Also wir erinnern uns, Lena V. hat die Tat ja gestanden und ihr Mann hat beteuert, dass er nichts damit zu tun gehabt habe. Letzteres, also die Aussage des männlichen Angeklagten, wertete das Gericht im Ergebnis als Schutzbehauptung. Zwar hatte Lena V. nach Überzeugung des Gerichts größere Anteile an der Tat und war mehr oder weniger die treibende Kraft, aber ihr Mann hat sie nach Überzeugung des Gerichts bei der Suche nach einem Auftragskiller unterstützt und diesen angeblichen Killer mit Bitcoin bezahlt. Die Vorsitzende Richterin sagte bei der Urteilsbegründung, Zitat, man mag sich nicht vorstellen, dass zwei erfolgreiche Menschen so etwas tun, aber Verbrechen gibt es in allen Gesellschaftsschichten.
Das Gericht war doch laut Urteil davon überzeugt, dass nicht etwa Dr. Lena V. allein für den Auftragsmord im Internet verantwortlich ist, sondern dass die beiden Eheleute gemeinsame Sache machten. Daran, dass beide Angeklagten an der Tat beteiligt gewesen sind, habe das Gericht keine Zweifel. Das betonte die Richterin. Lena V. habe die Tochter alleine aufziehen wollen. Beide Angeklagte hätten beschlossen, die Ursache ihrer Probleme in Gestalt des früheren Partners von Lena V. beseitigen zu lassen, so die Richterin. Wie haben die Angeklagten dann auf dieses Urteil reagiert, Bettina? Immerhin mehr als 5 Jahre im Gefängnis?
Also Lena V., die hörte einfach reglos zu. Also ich erinnere mich, dass sie wie erstarrt wirkte. Diese Reglosigkeit war für gerade diese Angeklagte durchaus ungewöhnlich, denn die meisten anderen Verhandlungstage waren geprägt von, ja, ich nenne es mal trotzigem Ohrenzuhalten und von angedeuteten Schwächeanfällen. Das passte wiederum zur Darstellung mehrerer Zeugen, die Lena V. als hochemotionale und zwischen extremen Gefühlen schwankende Frau beschrieben hatten. Mehrfach fiel von Zeugen auch noch der Ausdruck Drama Queen.
Das ist ja ein ungewöhnliches Wort, Drama Queen. Das habe ich so sonst noch nicht gehört.
Ja, also ich hatte das wohl schon mal gehört und in diesem Prozess kam das eben tatsächlich mehrfach zur Sprache. Das Gericht glaubte der Angeklagten übrigens den schlechten Zustand, den sie von sich selber gezeichnete, nicht. Dazu sagte die Richterin, uns wurde hier viel Theater geboten und meistens war es Schlechtes.
Und jetzt noch zur anderen Seite. Bettina, wie verhielt sich der Angeklagte Nils V.? Er hatte doch stets betont, dass er mit der Tat nichts zu tun habe.
Also zunächst mal, es war schon auffällig, dass das angeklagte Ehepaar in dem rund 4 Monate dauernden Prozess zunehmend kühl aufeinander reagierte und eigentlich immer mehr einander ignorierte. Und bei der Urteilsverkündung dann schien es, als wolle Nils V. das alles überhaupt nicht wahrhaben, dass er dann tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verdonnert wurde. Bei der Urteilsverkündung und Urteilsbegründung schüttelte er ständig den Kopf, als könne er nicht glauben, was die Vorsitzende Richterin sagt, nämlich, dass Lena V. sich um den Kontakt zum vermeintlichen Auftragskiller kümmerte und er, also Nils V., sich um den geforderten Killerlohn dann gekümmert habe. $15,000 hat er nach Überzeugung des Gerichts per Bitcoin bezahlt und auch großen technischen Aufwand betrieben, um die Zahlung zu verschleiern.
Auch Nils V. hatte doch nach Überzeugung des Gerichts ein Interesse daran, den früheren Partner seiner Frau umbringen zu lassen. Nicht zuletzt, weil seine eigene Ehe mit Lena V. immer stärker von Krisen belastet war. Denn der Sorgerechtsstreit setzte Lena V. so sehr zu, dass sie offenbar oft deprimiert einerseits und aggressiv andererseits war. Die Vorstellung von Nils V. war nach Überzeugung des Gerichts, dass der Sorgerechtsstreit mit Tom B. gewissermaßen die Wurzel allen Übels war. Auch Timo V., so das Gericht, habe die Tötung gewollt. Er habe mit Lena V. ein harmonisches Familienleben haben wollen. Die Ermordung des früheren Partners von Lena V. habe dafür die ideale Lösung sein sollen. Er sollte als Störfaktor aus dem Weg geräumt werden.
Ja, das ist ganz richtig. So hat das Gericht das bewertet. Und in der Urteilsbegründung wurden viele Argumente angeführt, warum die Kammer davon überzeugt ist, dass Nils V. an dem Verbrechen beteiligt war, allerdings doch vergleichsweise eher im Hintergrund agiert habe. In der Urteilsbegründung hieß es dann, es gebe Belege dafür, dass er Geld für den Auftragsmord zur Verfügung gestellt hat. Auch sei es erwiesen, dass er wichtige Schritte unternommen hat, um beispielsweise im Darknet Überweisungen zu verschleiern und auch dafür, dass er in den Vorgang der Erteilung des Auftragsmordes eingebunden war. Wieso das so ist und wieso man zu dieser Überzeugung kommt, wurde sehr, sehr ausführlich begründet.
Ja, und das hier im Podcast im Einzelnen aufzuschlüsseln, das würde, glaube ich, unseren zeitlichen Rahmen sprengen, Bettina, oder?
Allerdings, nur so viel. Hier ging es unter anderem um einige technisch komplizierte Aktionen, auf die ich nicht näher eingehen kann, die der Angeklagte aber nachweislich getätigt habe. Das hat das Gericht dann in das Urteil einbezogen und entsprechend gewertet und ihn dann eben für schuldig befunden. Aber es gibt unter anderem auch Fotos und Details aus dem E-Mail-Verkehr sowie Briefe und Inhalte aus Telefonaten, auf die das Gericht seine Überzeugung gestützt hat. Das wurde sorgfältig aufgeschlüsselt und eingeordnet.
Also insgesamt eine sehr aufwendige, akribische Beweisaufnahme und Urteilsbegründung. So verstehe ich das.
Absolut. Es gab aber in der mündlichen Urteilsbegründung einige weitere Dinge, auf die ich gerne noch eingehen möchte. Diese betrafen auch die menschliche Komponente dieses Falls. Man muss sich nochmal vergegenwärtigen. Es wurde immerhin ein Mordauftrag erteilt, und zwar an einem Mann, der Dr. Lena V. einmal sehr nahe gestanden hatte und mit dem sie ein Kind hatte. Dazu hielt die Vorsitzende Richterin der Angeklagten in der Urteilsbegründung vor, sie habe zwei Familien zerstört, nämlich die alte und die neue. Und die Richterin sagte auch an die Adresse der Angeklagten, sie wollten dem eigenen Kind den Vater nehmen. Dass die Angeklagte davor nicht zurückgeschreckt sei, wertete das Gericht bei Dr. Lena V. auch noch als strafschärfend.
Und das Gericht machte einen weiteren Aspekt sehr deutlich, nämlich, dass aus Sicht der Angeklagten alles getan worden war, damit der Auftragsmord nun auch profimäßig ausgeführt werden könnte. Also die vermeintlichen Killer hatten Foto und Adresse des Mannes, der umgebracht werden sollte. Das Honorar war geflossen, also insofern beschlossene Sache. Hätte es sich nicht um eine Betrugsmasche im Darknet gehandelt, so wurde im Urteil nochmal sehr deutlich, dann hätte der Auftragsmord ohne weiteres durchgeführt werden können. Und Tom B. wäre dann mithin tot. Auch das muss man sich nochmal vor Augen führen.
Richtig. Also ich finde, dann ist es auch kein Wunder, dass der 56-Jährige auch noch später, also Wochen und Monate nach dieser vermeintlichen Tat, hoch belastet war. Und seine Anwältin, die im Prozess auch zugegen war, sagte nach dem Urteil in diesem Prozess, ihr Mandant hätte sich für die Angeklagten sogar noch eine höhere Strafe gewünscht. Und das begründete die Anwältin auch. Ich zitiere sie. Sie sagte nämlich, er hat Angst, dass sie weitermachen, wenn sie aus der Haft kommen.
Also das glaube ich eher nicht, denn das Motiv entfällt ja dann. Und bei dieser psychisch auffälligen Frau spielt das doch eine große Rolle. Also die Wiederholungsgefahr, die sehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Bettina, ja, toller Fall. Also die Rechtsmedizin hatte in diesem Fall keinen Leichnam zu obduzieren und keine Laboruntersuchung zu machen. Der Fall ist kriminalistisch geklärt worden und abgeurteilt worden. Das Urteil ist ja auch rechtskräftig geworden. Das solltest du vielleicht nochmal betonen.
Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Der Bundesgerichtshof hat das überprüft. Die Angeklagten hatten Revision gegen das Urteil eingelegt. Und der Bundesgerichtshof hat das Urteil gehalten. Also die beiden sind rechtskräftig zu ihren Haftstrafen verurteilt und sitzen die jetzt ab.
Tja, mit einer längeren Strafe, als man bei Totschlag, minderschwerer Fall, sonst hat. Also die Anstiftung, ja, steht eben zu Recht unter Strafe. So, das ist es aus meiner Sicht.
Ja, vielen Dank. Heute mal ganz anderer Fall, ohne Blut, ohne Leichen, aber wie ich finde, super spannend. Ein Fall, den ich vergleichbar auch in mehr als 30 Jahren als Gerichtsreporterin so noch nicht erlebt habe. Vielen Dank, Klaus, dass du wieder dabei warst, und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.